Einen schönen Zeit-Samstag wünschen wir euch heute endlich wieder in gewohnter Besetzung. Du, Isa, ich habe dich schon vermisst. Ich glaube, wir alle haben dich hier vermisst.
Oh, das ist süß. Aber ihr hattet ja sehr, sehr, sehr guten Ersatz.
Das also stimmt.
Eine coole Folge, die da entstanden ist.
Ja, und wir müssen euch aber auch noch so ein bisschen auf Stand bringen, denn es ist tatsächlich auch relativ passiert hier.
Ja, es ist einiges
in der Zwischenzeit.
Passiert.
Also wer uns bei Instagram folgt, der hat auch mitgekriegt, dass wir letzte Woche einen Auftritt hatten. Das ist für uns ja auch immer noch besonders aufregend. In Heidelberg war das. Die Uni Heidelberg hat uns eingeladen. Genau genommen war es der Sonderforschungsbereich der Physikfakultät.
Zuerst mal so, cool, ein Auftritt und so. Und dann war es so, oh Gott, da sitzen ja dann nur Physikerinnen und Physiker, also wirklich Leute
vom Fach,
wissen ganz genau, wovon man spricht. Aha. Und bei mir hat das so einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Also wir haben da ja drei historische Frauen vorgestellt aus der Physik, die wir hier auch schon in Folgen schon mal vorgestellt haben. Genau. Emmy Noether haben wir da vorgestellt, Hedy Lamarr und Cecilia Payne. Sehr, sehr coole, inspirierende Frauen, die es aber leider nicht so einfach hatten in der Zeit, in der sie gelebt haben. Und dann waren noch drei Physikerinnen aus der jetzigen Zeit da und haben erzählt, wie es jetzt aktuell ist, wie es ihnen in der Forschung geht. Das war mega inspirierend.
Also die hatten alle drei krasse Geschichten zu erzählen.
Ja, sehr inspirierend. Ja. Das war ein sehr, sehr, sehr schöner, toller Abend. Vielleicht war ja auch der ein oder andere dabei und hört uns jetzt deswegen, weil wir uns da kennengelernt haben oder hat uns vorher schon gehört.
Ja, ach, also ich erinnere mich an Annette und Kim, die danach kamen und mit uns angestoßen haben und erzählt haben, dass sie uns am Mikroskop auf der Arbeit in der Uniklinik hören. Wie cool.
Ja, das fand ich auch richtig cool.
Total spannend. Die Annette meinte auch, sie hört es da sogar laut, weil man, wenn man da am Mikroskop sitzt, wohl alleine in dem Raum ist.
Ach, perfekt.
Meinst du, das wirkt sich dann auch so auf die Forschungsergebnisse aus? Ich glaube schon. Positiv.
Vielleicht sollten wir das mal untersuchen lassen. Und wir haben ja auch selber was zu feiern gehabt. Wir hatten ja auch Geburtstag, weil wir haben am 8. März vor einem Jahr haben wir unsere allererste Folge veröffentlicht. Und haben jetzt ein Jahr lang Behind Science gemacht. Richtig cool.
Ist mir auch erst so richtig klar geworden an dem Abend.
Ja, genau. Oder du hast es, glaube ich, dann irgendwann zu mir gesagt, so, ey, wusstest du eigentlich, vor einem, genau einem Jahr sind wir damit an den Start gegangen.
Los.
Wer hätte gedacht, was in einem Jahr alles so passieren kann. Vielleicht könnt ihr mal eure liebste Behind-Science-Erfahrung teilen. Welche Folge euch besonders gut gefallen hat oder was so euer Lieblingsmoment war.
Lieblingsmoment, das ist schön.
Würde mir tatsächlich sehr schwer fallen.
Ja, deswegen fragen wir ja auch die anderen.
Ja, das stimmt. Also es gab nur Lieblingsmomente. Es ist auf jeden Fall mega, hier ein Jahr mit euch irgendwie verbracht zu haben und ich freue mich auf das nächste Jahr.
Total.
Das wird ganz toll. Boah, jetzt haben wir hier richtig alles einmal rausgelassen.
Aber zur Feier des Tages zünden wir heute nochmal ein Feuerwerk an Wissen an und ab. Wir feiern das ab.
Fackeln
es
wir ab.
Es wird nochmal explosiv, denn wir stellen euch heute einen Forscher vor, der auch so ein Faible für Explosives hatte.
Oh ja, und deswegen sprechen wir heute über ihn. Wir sprechen heute über Robert Bunsen und die Erfindung der Spektralanalyse.
Behind Science. Geschichten aus der Wissenschaft. Mit Marie Eickhoff und Luisa Pfeifenschneider.
Ich muss sagen, ich bin jetzt schon ein bisschen enttäuscht irgendwie, weil wenn man den Namen Bunsen hört, hätte ich jetzt gedacht, dass du sagst, wir sprechen heute über Robert Bunsen und die Erfindung des Bunsenbrenners.
Ja, ja, ja. Ich ehrlich gesagt war mir auch nicht so ganz klar, dass das nicht die eine herausragende Entdeckung war. Also ich hatte auch direkt diese Verbindung auf jeden Fall.
Na? Ja, ich hatte mich auch irgendwie voll drauf gefreut. Ich habe nämlich rausgefunden, weißt du, was das auf Englisch heißt, Bunsenbrenner?
Nein, habe ich zufälligerweise jetzt noch nie so verwendet.
Es klingt falsch. Es klingt, als hätte ich es mir ausgedacht, aber es heißt einfach Bunsenburner.
Bunsenburner. Can you give me the Bunsenburner? Sehr witzig. Okay,
schön,
ich werde es
ab
jetzt nur noch auf Englisch sagen. Es ist viel besser als Bunsenbrenner.
Ja, viel besser. Leider ist er halt nicht der Erfinder.
Ja, er ist nicht der Erfinder vom Bunsenbrenner, aber er hat ihn verbessert. Also der Name kommt auf jeden Fall von ihm. Erfunden hat den Bunsenbrenner der englische Naturforscher Michael Faraday. Das ist auch ein Name, den man vielleicht kennen könnte.
Ja.
Damals hieß das dann noch Gasbrenner, also es wurde dann später der Bunsenbrenner. Mhm. Und Robert Bunsen war unzufrieden mit diesem Gasbrenner und hat damit so lange rumexperimentiert, bis der Brenner eine rußfreie Flamme erzeugt hat. Das stelle ich mir auch sehr, sehr unangenehm vor, wenn, also bevor das sozusagen der Fall ja. war. Und der entscheidende Unterschied war damals dann, dass das Ventil, mit dem man die Luftzufuhr geregelt hat, verändert wurde. Also beziehungsweise da wurde ein Ventil ergänzt und dann konnte die Luftzufuhr besser geregelt werden. Und jetzt, also für alle, die schon mal einen Bunsenbrenner genutzt haben, das ist ja so eine ganz klare, rauschende Flamme. Also jetzt rußt da gar nichts mehr.
Ja, die richtig heiß wird, deswegen ist die in der Mitte ja auch so blau. Und unten gibt's eben diesen Kreis, den man so hoch und runter drehen kann, wie so eine Schraube.
Ich muss sagen, ich hatte immer so ein bisschen Respekt vorm Bunsenbrenner.
Total.
Oder? Das hat man ja dann schon in der Schule verwendet und dann war man ja, weiß ich nicht, wann hat man mit Chemieunterricht angefangen? 12 oder so oder 13?
Ja. Ja.
Und ich fand es schon immer ein bisschen unheimlich. Aber ich habe auch, ich kann nicht so gut mit Feuer. Ich finde, das hab da sehr großen Respekt vor.
Total. Ja. Und das, man hört das ja auch immer so ein bisschen rauschen, ne? Weil dieses
ja,
Gas.
Und dann
so
hat man immer Angst, dass Gas austritt, ohne dass man es mitbekommt und so und oh, irgendwelche Horrorszenarien. Also ja, geniale Erfindung, aber irgendwie, weiß ich nicht, habe ich nicht so ganz gerne damit rumhantiert,
ja,
muss ich gestehen.
Wir waren dann das Gegenteil von Robert Bunsen, denn der hat damit so viel Zeit verbracht, dass der richtig abgehärtet
auf
war.
Auf jeden Fall. Mit diesem verbesserten Gasbrenner kann man jetzt dann Stoffe oder Flüssigkeiten auf höhere Temperaturen erhitzen. Das war eigentlich so der Kern, wofür der Bunsenbrenner eingesetzt wurde. Und angeblich hat Robert Bunsen damit dann so viel experimentiert mit diesem Brenner, dass seine Hände komplett voller Schwielen waren. Also wirklich so, ja, die Haut war komplett so vernarbt. Das war so extrem, dass er da sogar seine glühende Zigarette drauf ausdrücken konnte oder mit den Fingern damit, einfach so ausdrücken konnte, weil er einfach nichts mehr gespürt hat. Und das finde ich schon ein bisschen unangenehm. Also ich weiß nicht, ob Händchen halt mit Robert Bunsen so angenehm war. ja, der war da ziemlich abgehärtet auf jeden Fall. Aber man kann sich dann auch vorstellen, wie viel er ja wirklich auch körperlich in seine Forschungen gegeben hat.
Ja, also experimentieren über allem. Der ist vor allem auch wirklich sehr eifriger Raucher gewesen. Also der hat wohl sehr viel Zigarre geraucht.
Okay. Ja, ja, ich meine, wenn man so mit so ein Ding für Feuer hat, dann ist das vielleicht auch naheliegend.
Ja, was war zuerst da, die Zigarre oder der Gasbrenner in seinem Leben?
Kann man da gut dran anzünden dann wahrscheinlich.
Stimmt, das hat er bestimmt auch gemacht, glaube ich, sofort.
Ja, glaube ich auch. Ja. Ja, hat er immer rumgepafft und dann überlegt, wie es noch verbessert werden kann.
Ja, so diese Infos mit dem Rauchen und wie krass das war, dass seine Finger so richtig vernarbt waren dadurch, die hat uns übrigens Bernd zugesteckt. Bernd ist Chemielehrer und einer unserer liebsten Zuhörer. Hm. Er hört uns jede Woche im Wald, wenn er da mit seinem Hund spazieren ist und danach schreibt er uns oft eine Mail und das sind wirklich ganz fantastische Mails, denn da stehen auch meistens nochmal so ein bisschen Hintergrundinfos drin, die wir da austauschen und ein paar davon wollen wir eben in dieser Folge mit euch teilen, denn dass wir diese Folge machen, ist auch ein bisschen Bernds Schuld. Er hat uns nach der Silvesterfolge zu Julius von Liebig geschrieben. Das war ja auch schon so ein Forscher, der sehr auf Explosionen stand, dass es eben noch so einen ähnlichen Forscher gibt, der ähnlich viel Spaß an explosivem Zeug hatte. Und das ist Robert Bunsen. Deswegen sprechen wir heute über ihn.
Also vielen Dank für diese liebe Nachricht und auch für eure ganzen anderen lieben Nachrichten. Schickt uns total gerne weitere davon. Übrigens haben wir eine ganz verrückte Nachricht bekommen. Auch darüber wollten wir hier noch sprechen. Ich habe noch so einen kleinen Reminder mir gemacht. Und zwar zu der Folge mit Ignaz Semmelweis.
Oh ja, ich
und
weiß.
Und der Hygiene im Krankenhaus. Also Ignaz Semmelweis ist es eigentlich zu verdanken, dass er so hohe Hygienestandards im Krankenhaus und vor allem auf der Geburtsstation gesetzt hat. Kevin hat diese Folge gehört, nicht irgendwie im Labor oder beim Spazieren mit dem Hund, sondern witzigerweise in der Geburtsstation, also im Kreissaal, während seine Frau gerade entbunden hat. Ja, das finde ich mega schön, also super, super passend.
Ich konnte es gar nicht glauben, als ich das gelesen habe, der hat es uns ja bei Instagram geschrieben und das ich konnte es gar nicht fassen, weil ist das jetzt das erste Behind Science Baby?
Ich glaube schon, von dem wir auf jeden Fall wissen. Es ist so schön, ja. Und die beiden waren dann sozusagen auf der Geburtsstation. Sowas dauert ja dann ab und zu mal länger. Und dann, ja, wurde Podcast gehört. Und das fand ich dann nett, weil er uns noch geschrieben hat, so, ja, Hygienestandards sehr hoch hier und so. Also total, total
der Arme, der hat, glaube ich, auch ein bisschen Schiss gekriegt, weil er jetzt natürlich überall so dreifach drauf geachtet hat. Ja. Aber die kleine Mathilda ist gut in der Welt gelandet.
Mathilda, auch so ein schöner Name.
Schön, ne?
Ja. Richtig cool. Ja. Also
willkommen, Mathilda. Willkommen. Willkommen in der Behind Science Community.
Das war echt eine unserer liebsten Nachrichten bisher. Ja, hier lernt ihr auf jeden Fall, kommen wir zurück zu unserer Story, dass Wissenschaft bis heute relevant ist, also eben auch so wie bei Ignaz Semmelweis und Robert Bunsen. Da müssen wir jetzt nochmal genauer drüber sprechen. Eine seiner Entdeckungen habt ihr jetzt gerade schon gehört, es ist sehr naheliegend, der Bunsenbrenner. Aber es gab auch noch was anderes, was er entdeckt hat und da wird es Zeit, dass wir euch das jetzt nochmal genauer vorstellen.
Ja, und bevor wir das machen, stellen wir euch erstmal Robert genauer vor. Mhm. Eigentlich hat er drei Vornamen, Robert Wilhelm Eberhard Bunsen. Er wird 1811 geboren, also vor 213 Jahren. Sein Vater ist Bibliothekar und Professor für neuere Sprachen an der Uni Göttingen. Da wird Robert auch geboren, in Göttingen. Und seine Mutter kommt aus einer Offiziersfamilie. Sie sind insgesamt vier Jungs zu Hause. Robert ist der Jüngste und nach dem Gymnasium studiert er ziemlich zielstrebig Naturwissenschaft in Göttingen. Aber er macht nicht nur eine, sondern für ihn bedeutet Naturwissenschaften studieren, da macht man halt mehrere Naturwissenschaften. Und er macht Chemie, Mathe, Physik, Mineralogie, Geologie, Botanik und Anatomie. Alles gleichzeitig.
Boah, das ist Wahnsinn, ja. Er mixt da also alle Naturwissenschaften. Er will nicht, dass ihm da irgendwas entgeht. Und das hat aber sehr, sehr viele Vorteile auch so für seine Forschungen und seine Überlegungen im naturwissenschaftlichen Bereich, weil er halt verschiedene Forschungsfelder verknüpfen kann, also verschiedene Fachbereiche. Er findet dadurch zum Beispiel heraus, dass Eisenoxidhydrat als Gegenmittel bei Arsenvergiftungen wirkt. Die Entdeckung ist also vor allem für die Medizin dann wichtig und wird heute noch tatsächlich eingesetzt. Oder er erforscht das Bunsen-Element. Das ist eine Weiterentwicklung der Zink-Kohle-Batterie, mit der Starkstrom gewonnen werden kann. Also Chemie, Physik und diverse andere werden da sozusagen kombiniert und dadurch kann er ja sehr gut irgendwie so die Puzzleteile zusammensetzen und so ein bisschen zwischen den Fächern forschen.
Und deswegen haben halt immer mal wieder so Dinge aus verschiedenen Fachrichtungen seinen Namen.
Ja.
Das ist halt auch ganz schön, ja. Wir können vielleicht noch erzählen, was denn so die Orte waren, an denen er sich rumgetrieben hat. Also erste Station, habt ihr schon gehört, ist Göttingen. Da ist er auch ziemlich lange, macht da seinen Doktor, habilitiert dort. Später arbeitet er auch als Lehrer an einer höheren Gewerbeschule in Kassel. Da wird er zum Beispiel sehr gelobt für seine freundliche Art. Also er war wohl auch ein sehr netter Mensch und Lehrer. Allerdings fliegt an der Station auch, also geht mein Experiment ein bisschen schief. Das passiert ihm auch. Er ist halt sehr experimentierfreudig und dann geht dann auch mal was daneben. Und zwar explodiert was bei einem Arsenexperiment und er erblindet auf dem rechten Auge teilweise. Also er hat nicht nur so ein Gegenmittel gefunden, sondern er hat leider selber auch sehr schmerzhafte Erfahrungen mit Arsen gemacht.
Hat sozusagen seinen Körper da auch ziemlich krass in Mitleidenschaft gezogen, ne? Also ist jetzt auch nicht der Erste. Ich meine, Marie Curie zum Beispiel hat das auch getan.
Auch daran gestorben ist am Ende, ne?
Ja, genau. Und Julius von Liebig hat ja da den Dachstuhl in Brand gesetzt oder das ist da alles explodiert, wo er die Apothekerausbildung gemacht hat. Also da gibt's schon sehr viele Parallelen zu den beiden.
Die zwei haben sich übrigens auch getroffen. Also die kannten sich. Die haben bestimmt richtig lustige Geschichten ausgetauscht.
Glaube ich auch. Das kann ich mir auch gut vorstellen.
Und er geht dann auch an verschiedene Unis. Er hatte ja schon habilitiert und fand ich jetzt auch nochmal interessant, so in so einer Geschichte von einem männlichen Forscher zu hören. Die waren dann einfach direkt Professor. Die waren direkt Professor und gingen irgendwie von einer Uni zur nächsten. Also er war dann an der Uni Marburg zum Beispiel.
Anders als die drei Frauen, die wir vorgestellt haben in unserem Vortrag, ne, die
ganz
da ziemlich viele Umwege gehen mussten, ja,
die
das
irgendwie Ewigkeiten gebraucht haben, um mal an so einen Punkt zu gelangen.
Oder nichts verdient haben, obwohl sie schon eine hohe Position hatten. Also da wurde uns nochmal ins Gedächtnis gerufen, dass das schon sehr, sehr, sehr schwierig war vor ein paar hundert Jahren.
Ist
oder vor 100 Jahren.
Es war echt wirklich gar kein Thema bei ihm, dass er jetzt keinen Job gefunden hätte oder so. Weil es ja auch schon 200 Jahre her und teilweise bei den Frauen die Geschichten waren erst 100 Jahre her.
Ja,
und die
genau.
Viel schwerer.
Ja, sehr ungerecht.
Auf jeden Fall an der Uni Breslau lernt er dann einen Kollegen kennen, der sehr wichtig für sein weiteres Forscherleben sein wird, und zwar Gustav Kirchhoff.
Gustav ist Physiker, Fachgebiet Elektrizität. Er wechselt wie Robert von Breslau an die Uni Heidelberg. Heidelberg hier nochmal. Heidelberg ist übrigens immer noch eine der größten Physikfakultäten Deutschlands. Da fangen jedes Jahr 400 Menschen an, Physik zu studieren. Das haben wir letzte Woche gelernt.
Das fand ich auch beeindruckend.
Fand ich auch krass. Ja. Jedenfalls da sind jetzt hier in unserer Geschichte die beiden, Gustav und Robert. Robert bleibt auch bis zu seinem Lebensende in Heidelberg und macht hier zusammen mit Gustav seine bedeutendste Entdeckung.
Genau. Und die beiden finden heraus, wenn man chemische Elemente erhitzt und die verdampfen, dann senden die ein ganz charakteristisches Licht aus. Ihnen fällt das auf, wenn man, na klar, die Elemente in die Flamme eines Gasbrenners hält, dann sehen Sie, da kommt irgendwie immer diese ganz eindeutige Farbe. Also vielleicht habt ihr das sogar auch mal als Experiment gemacht im Chemieunterricht. Wir haben eben auch noch mal gesammelt, ne? Bei Barium zum Beispiel kommt eine grüne Flamme, bei Strontium ist sie so knallrot. Mhm. Also das ist wirklich auch richtig auffällig und das sind so Effekte, die man schon auch noch heute für Feuerwerk zum Beispiel benutzt. Also das ergibt sehr coole Flammenfärbungen. Und die zwei sind aber die ersten, denen das so auffällt und die erkennen, man kann wirklich jedem Element so eine ganz eindeutige Farbe zuordnen, einen eindeutigen Farbbereich, und zwar die sogenannten Spektrallinien. Und diese Spektralanalyse, also wenn man diese Farben analysiert, verrät einem dann andersrum, welche Elemente da erhitzt wurden. Und das ist eine Entdeckung, die extrem bedeutend ist, weil das jetzt nicht nur in so ganz kleinem Maßstab funktioniert. Klar, wenn ich jetzt selber was in die Flamme halte, weiß ich ja eh schon vielleicht vorher, was es ist. Aber man kann das auch benutzen, wenn man was herausfinden möchte über Millionen Lichtjahre entfernte Himmelskörper. Mhm. Denn auch die senden ja Licht aus. Und man kann dann von der Erde aus analysieren, wie diese Himmelskörper chemisch zusammengesetzt sind. Eine, die das später in der Astronomie benutzt hat, ist Cecilia Payne. Und vielleicht könnt ihr einfach nochmal in die Folge mit ihr hören, denn sie hat dadurch herausgefunden, woraus Sterne bestehen.
Ja. Vor dieser Entdeckung von Robert und Gustav haben AstronomInnen immer nur beobachtet, wie viele Himmelskörper es gibt und wie die sich bewegen, aber konnten gar nicht herausfinden, also hatten gar keine Möglichkeit, weil man ja nicht eben mal hinreisen und eine Probe nehmen kann, rauszufinden, woraus sie bestehen. Und das war eben dann auf einmal möglich. Und das war dann in den 1860ern so der Übergang zur Astrophysik. Also sie sind da wirklich Mitbegründer eines völlig neuen Zweiges durch diese eine Erkenntnis.
Ja, und es ist auch toll, weil das jetzt auf einmal Fragen beantwortet, die andere früher schon hatten. Also 40 Jahre vorher, da hatten andere Forscher zum Beispiel beobachtet, kosmische dunkle Linien im Spektrum der Sonne. Die hatte der Physiker Josef von Fraunhofer entdeckt, auch noch so ein prominenter Name,
ja,
und konnte sich die aber nicht erklären. Und Gustav und Robert können jetzt verstehen, diese dunklen Linien sind das Gegenteil von den bunten Spektrallinien, die durch Erhitzen entstehen, also wenn ein Element erhitzt wird. Und diese dunklen Fraunhofer-Linien, die entstehen, wenn Licht durch kältere Gasmassen dringt. Und dann werden quasi diese Spektralfarben verschluckt von Atomen. Dann noch später, also Jahrzehnte später, findet ein weiterer bekannter Forscher, über den wir auch schon eine Folge haben, Max Planck, heraus, dass jedes Atom nur Strahlung von einer bestimmten Wellenlänge verschlucken, also absorbieren und emittieren kann.
Das ist hier wirklich ein Name-Dropping, sehr, sehr viele bekannte Namen. Jedenfalls Gustav und Robert entwickeln auch das erste Spektroskop.
Das ist aber auch cool, dass die immer auch so überlegen, okay, wir wissen jetzt theoretisch, wie es geht, aber wir brauchen auch ein Instrument.
Ja, das waren halt Tüftler. Und ich glaube, der Vorteil war eben dann auch, dass unterschiedliche Fächer da mit reingespielt haben. Also das hatte schon sehr, sehr viele Vorteile, da so breit aufgestellt. aufgestellt zu sein. Mhm. Mit diesem Spektroskop konnte man die Spektralanalyse dann durchführen. Also das war das Besondere, das war eben dieses Gerät. Wir können euch da auf jeden Fall auch nochmal ein Foto anhängen. Das sieht lustig aus, finde ich. Also so ganz komplex aufgebaut und Aha. Ja, sieht erstmal jetzt gar nicht nach so einem krassen wissenschaftlichen Versuch aus, finde ich.
Hat sowas von so einem Fernrohr, ne? Wo man guckt,
Fernrohr, ruhig, aber ja, aber auch so ein bisschen so self-made irgendwie.
Ja.
Zumindest gibt's da so eine erste Zeichnung, wo man das ganz gut sehen kann. Ich finde, das sieht so aus, als hätten die wirklich da so ein paar Sachen im Labor zusammengesucht, dann hier noch einen Ständer, damit das ein bisschen erhöht steht und so. Aber es hat
so ein bisschen
sehr gut funktioniert.
Peterson und Findus-Style, ne?
Ja,
so alles
genau.
Irgendwie zusammengeschraubt.
Genau. Da gab's dann irgendwie die Fuchserschreckmaschine und hier ist es dann das Spektroskop, um
Stimmt.
die Spektralanalyse durchzuführen. Und nochmal ganz kurz, wie das so ungefähr funktioniert. Also man guckt in ein
Rohr.
Also man guckt in ein Fernrohr rein und sieht das aufgespaltene Licht eines Elements. Es wird über eine Linse auf ein Prisma geworfen und am Ende ist die Wellenlänge des Elements in einer Skala genau ablesbar. Und damit weiß man dann, welches Element man vor sich hat. Also man kann sozusagen durchs Gucken, sehen, welches Element man da vor sich hat.
Genau, du guckst rein und weißt dann, was für ein Element
das kommt
das
raus.
Ist.
So, ja.
Genau, und das war natürlich super cool, dass man das so konnte.
Mhm.
Ist natürlich jetzt bei Sternen komplizierter, also wenn wir jetzt über Dinge, Himmelskörper reden, die sehr viel weiter weg sind, aber wie das funktioniert, könnt ihr in der Folge von Cecilia Payne nachhören.
Jetzt müssen wir aber mal aufhören hier mit Werbung
ja.
für Cecilia Paynes Folge.
Genau, also Ja. Zurück zu Gustav und Robert, die haben nämlich tatsächlich jetzt durch ihr neues Spektroskop, was sie da zur Verfügung hatten, noch krasse Dinge entdeckt. Sie haben zwei komplett neue Elemente entdeckt, die noch niemand kannte. Und zwar haben sie die gefunden in Mineralwasser. Also sie haben immer Elemente aus Mineralwasser gewonnen und geguckt, was da eigentlich so drin steckt. Und zwei Elemente, die kannte man bis dahin noch gar nicht. Die haben auch so richtig schön rot geleuchtet. Also sah sehr spannend aus.
Wenn man sie erhitzt, ne?
Genau, wenn man sie erhitzt, ja. um auf der Skala abzulesen, was für ein Element das ist. Und bei diesen beiden, die waren ganz neu. Die mussten sie erstmal Namen geben, und zwar Cäsium und Rubidium. Die zwei Elemente wurden von Gustav und Robert entdeckt.
Ja, mal eben zwei neue Alkalimetalle gefunden. Also
Ja. Auch
das geht auf Robert Bunsen zurück. Hier nochmal ein bisschen was Privateres, sage ich mal. Also er heiratet tatsächlich nie. Er reist dafür sehr viel. Er ist super viel unterwegs. Er bereist fast ganz Europa, unter anderem auch mit Forschungsstipendien, und forscht bis zum Ende seines Lebens. Also das ist seine Lebensaufgabe, zu forschen, zu tüfteln, Neues zu entdecken. Und da trägt er ja auch wirklich einige wichtige Erforschungen dann mit raus.
Ja.
Mit 88 Jahren stirbt er und wird auf dem Heidelberger Bergfriedhof beerdigt.
Auf
ich weiß nicht genau, ob sein. Meinst du, da ist sein Grabstein noch? Das
ja,
ich jetzt nicht nachgeguckt.
Ich glaube ziemlich
ja? Sicher.
Ich war da nämlich mal und da sind so einige Erfinder beerdigt.
Ja,
und
glaube ich, Heidelberg.
So, ja, als ich da war, habe ich zum Beispiel das Grab von Karl Bosch gesehen.
Mhm.
Und es gibt aber so mehrere Rundwege und ich meine, da wäre das von Robert Bunsen auch ausgeschildert.
Spannend.
Ich habe das auch so, also es gibt so Pläne, auch so Karten, wo wer beerdigt ist. Man muss nur bedenken, es ist sehr steil, deswegen, es heißt nicht ohne Grund Bergfriedhof.
Bergfriedhof.
Genau. Und
Ja. Deswegen
kann man vielleicht nicht alle ErfinderInnen an einem Tag abklappern, aber es lohnt sich, da mal einen Spaziergang zu machen.
Ja, interessant. Gut zu wissen.
Ja, als hätten wir das geplant, erst in Heidelberg zu sein und jetzt diese Folge zu machen.
Ja. Robert Bunsen zeichnet nicht nur aus, dass er super viel so interdisziplinär geforscht und entdeckt hat. Er war auch ein toller Lehrer. Also du hast es ja gerade schon gesagt, er war sehr sympathisch. Das wurde ihm so nachgesagt. Sehr freundlich.
Ja.
Er war irgendwie beliebt. Und er hat es geliebt zu experimentieren und konnte damit auch seine Studis anstecken. Ich glaube, da können sowohl Menschen, die in der Schule irgendwie coole Chemielehrer hatten oder auch PhysiklehrerInnen oder auch in der Uni, wenn man dann halt auch noch studiert hat, das ist immer das Coolste, wenn irgendwie was in die Luft fliegt, man was sehen kann.
Ich muss auch sagen, bei uns war das oft in den Chemievorlesungen, waren das so die ersten 10 Minuten, dass dann Experiment
Ja. Gezeigt
wurde, und das war der Grund, der mich da morgens hingebracht hat.
Ja, stimmt.
Ich glaube, wenn ich gewusst hätte, die machen das Experiment am Ende, wäre ich nicht pünktlich da gewesen.
Ich weiß auch noch, ich glaube, der erste Versuch in der allerersten Vorlesung war eine Knallgasprobe, oder?
Kann wohl gut sein.
Ich glaube, da sind wir alle ganz gut wach geworden.
Das war auch eins der Lieblingsexperimente von Robert. Denn der hat das mal so auf die Spitze getrieben mit der Knallgasprobe. Mhm. Beziehungsweise mal so ein bisschen aus dem Laborräumen herausgebracht. Es gibt die Legende, dass er so kleine Glaskugeln hatte, in denen Chlorknallgas drin war, die er dann einfach aus dem Laborfenster geworfen hat.
Ach, so krass.
Und als sie dann da durchs Sonnenlicht gefallen sind, sind die explodiert. Und die Fußgänger darunter haben sich natürlich total erschrocken, weil das so geknallt hat. Ich weiß nicht genau, wie groß diese Kugeln waren, aber ich stelle es mir vor wie so kleine selbstgebastelte Knallerbsen.
Ah, okay. So. Ich habe direkt an so Weihnachts-Christbaumkugeln gedacht, ehrlich gesagt. So viel größer.
Dann ist natürlich entscheidend, wie hoch dieses Fenster war.
Oh Gott, die Armen, die da lang gelaufen sind. Ja. Ja, das war auf jeden Fall so seine Humorebene, ne? Mhm. Also da war er komplett abgebrüht und hat alles ausprobiert. Also falls ihr Lehrer oder Lehrerinnen seid, vielleicht als kleinen Appell auch mal so witzige Experimente zu machen.
Ja.
Aber wir haben ja bestimmt sehr aktive Menschen dabei in der Lehre.
Auf jeden Fall. Also den Studis bleibt Robert Bunsen auf jeden Fall in Erinnerung. Mhm. Wir hoffen, er bleibt auch euch in Erinnerung als der Mann, der herausgefunden hat, dass jedes Element in der Gasflamme eine andere Farbe hat.
Und noch sehr, sehr, sehr viel mehr. Ein paar Sachen haben wir euch hier vorgestellt. Und du hast gerade gesagt, Erinnerung, da habe ich mich erinnert, dass ihr super gerne die Glocke abonnieren könnt bei Spotify.
Das ist richtig, ja.
Um wiederum erinnert zu werden, dass eine neue Folge erschienen ist. Da würden wir uns total freuen.
Genau, auf Folgen klicken müsst ihr da.
Folgen auch, genau. Also diese zwei Sachen, Glocke und Folgen klicken.
Das ist ja wichtig für euch.
Wichtig für euch.
Das ist nicht nur wichtig für uns, sondern auch für euch.
Ja.
Man muss ja hier immer mal mit einer Spezialfolge rechnen. Mhm. Wir können ja auch schon verraten. Also eventuell ist schon die nächste Spezialfolge in Arbeit und wird nächste Woche schon aufgenommen.
Und eventuell reisen wir da an einen besonderen Ort.
Ja, und das machen wir sogar auch schon nächsten Samstag. Ne? Das können wir schon verraten.
Ja, stimmt.
Sollen wir den Ort schon verraten?
Ich würde sagen.
Ich glaube, es wäre spannend.
Wir
ne?
reisen in den Dschungel. Es wird hier also weiterhin abenteuerlich. Wir verlassen das Labor, in dem ja auch schon sehr viel passieren kann und reisen in den Dschungel. Es wird tierisch und grün und voller großer, besonderer Pflanzen, Vögel.
Okay, mehr nicht
sein. Was es noch so alles im Dschungel gibt. Ja, das wird, glaube ich, ganz schön. Wir freuen uns, wenn wir uns da wieder hören. Wir freuen uns über Nachrichten und alles, was ihr sonst noch so da lassen wollt. Bis dahin, macht's euch schön und tschüss.
Tschüss.